Ich habe die Predigt heute so genannt: Wer auf dem Wasser gehen will, muss aus dem Boot aussteigen, die Komfortzone verlassen und Jesus nachfolgen. So, wer von euch hat es schon mal erlebt, ja? Stand vor einer ganz, ganz schwierigen Situation und hatte keine Ahnung, wie er das schaffen soll, ja? Herzklopfen, Angst und er wusste nicht, wie er das schafft, ja? Und dann, zack, gehst du den Schritt und du merkst, du schaffst es, ja. Und du bist nachher total glücklich und begeistert und sagst, hey, das hat mich jetzt wirklich weitergebracht, ja. Da bist du aus deiner Komfortzone ausgestiegen und hast erlebt, ja, ich kann mehr schaffen. Ich kann mehr erreichen. Wir alle kennen diese Komfortzone, ja. Da ist man drin und man fühlt sich da wohl, alles super, man will da nicht raus. Das Problem aber der Komfortzone, wir wachsen da nicht, wir kommen nicht weiter. Wir bleiben immer auf dem gleichen Niveau und wir lernen nichts Neues. Und ein super Beispiel sind Kinder, ja. Laut einer Studie gehen Kleinkinder im Alter zwischen 11 und 14 Monaten pro Tag etwa 14.000 Schritte und fallen dabei täglich bis zu 100 Mal um. Ja. Wenn sie das nicht machen würden, würden sie nie laufen lernen. Ja. Ja. Alle haben wir das so, glaube ich, erlebt. Ja. Und mit Jesus gehen heißt die Komfortzone verlassen, aufs Wasser gehen und ja, hoffen, dass es trägt. Ja. Jesus hat nie einen Hehl daraus gemacht, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Ich habe zwei Stellen dazu. Lukas 9, 23, da sagt er, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir täglich. Oder ein anderes Beispiel, Philipper 2, 5, Vers 8, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und das hört sich ja nicht gerade nach Komfortzone an. Das ist, hört sich irgendwie auch schon mal ungemütlich an. Heute geht es in dieser Geschichte, der Christoph hat schon gelesen, um 12 Männer in einem Boot, in der Sicherheit eines Bootes. Und einer oder nur einer von diesen 12, der steigt aus und geht auf Jesus zu. Und wir reden über diese beiden Typen, ja, die Boothocker, ich habe sie so genannt, die Boothocker, Text haben wir schon gelesen, die Boothocker und die Wasserläufer. Ihr könnt mal überlegen, zu welcher Fraktion ihr gehört oder gehören wollt. Am Ende habt ihr dann vielleicht eine Antwort für euch gefunden, ja. Ja, diese Stelle im Matthäus-Evangelium ist eingerahmt von einem Wunder. Also direkt vor der Stelle gibt es ein Wunder, wo Jesus 5000 Männer und zusätzlich Frauen und Kinder mit Essen versorgt. Vielleicht waren das dann 15.000 Leute etwa, ja. Mit 5 Broten und 2 Fischen, also 15.000 Leute. Und ich habe mal hochgerechnet, wie das heute wäre, wenn man ein Catering machen würde, wenn jeder eine Bratwurst und ein Brötchen bekommt, ja, für 4 €. Ich glaube, das ist realistisch. Das wären 60.000 €. Macht Jesus Essen für 15.000 Leute, vielleicht für 60.000 €, einfach so, ja. Dann kommt diese Stelle, um die es, die der Christoph gerade gelesen hat. Und danach kommt eine Stelle, Matthäus 14, 36, da steht, alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Er hat alle geheilt, die zu ihm kamen, alle. Also steht wirklich da wörtlich, ja. So, jetzt zurück zum Text. Vers 23 steht, nachdem Jesus die Menge entlassen hatte, ging er auf einen Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort ganz allein. Ja. Und diese Stelle, die ist sehr wichtig, finde ich, in diesem Text. Denn nachdem an dem Tag viel passiert war, Jesus hatte 15.000 Menschen mit Essen versorgt, hatte vorher dieses Wunder. Und dann braucht er Zeit mit seinem Vater. Er sucht Ruhe, ja. Und nicht nur ein paar Minuten, sondern einige Stunden. Das heißt, es war abends und in den frühen Morgenstunden ist er dann auf den See und hat die Jünger getroffen. Also er war vielleicht 5 bis 6 Stunden alleine mit seinem Vater. Und wir wissen, dass im Lukas 6,12 steht das zum Beispiel, es geschah aber in diesen Tagen, dass er hinausging, also Jesus hinausging auf einen Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet. Bei mir ist das zuletzt auch klar geworden, dass unser Dienst eigentlich nur Früchte trägt, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Ja? Wenn wir zur Ruhe kommen, beten, mit Gott zusammen sind. Denn ohne ihn können wir zwar viel tun, aber wenig bewirken. Also wenig für das Reich Gottes, ja. Deswegen glaube ich, ist diese Stelle sehr wichtig, um zu zeigen, wir brauchen das. Wenn Jesus das gebraucht hat, brauchen wir das noch umso mehr, Zeit mit Gott zu verbringen. Ja. So, jetzt gucken wir uns mal die beiden Rollen, also die Boothocker und die Wasserläufer, genauer an. Jetzt erstmal die Boothocker. Also 11 Jünger bleiben einfach im Boot sitzen. Die bleiben sitzen. Und die 11 Jünger repräsentieren irgendwo schon die Mehrheit der Christen, auch von uns. Ja. Viele, also dieses Beispiel zeigt es, von 12 bleiben 11 einfach im Boot sitzen. Sie beobachten alles, aber sie werden nicht aktiv. Ja. Knackpunkt bei den Boothockern, das sind auch oft die Leute, die anderen kritisieren, die aktiv werden. Die dann sagen, ja, das habe ich ja gewusst, ja. Auf Wasser kann man nicht gehen, das funktioniert nicht. Ja. Also das sind oft die dann kritisieren. Aber was passiert, wenn du im Boot bleibst? Nichts. Oder was passiert, wenn ein Boot im Hafen bleibt? Nichts. Es kommt nicht ans Ziel. Und für unser Glaubensleben heißt das, ja, die Glaubensmuskeln werden nicht trainiert. Sie werden nicht trainiert. Was könnten praktische Beispiele für uns, für Christen sein, die eher im Boot bleiben? Ja, du gehst vielleicht regelmäßig zum Gottesdienst, engagierst dich, aber nicht wirklich aktiv. Du gehst einfach hin, aber du bist irgendwo so ein bisschen unbeteiligt, ja, der Beobachter. Du bevorzugst eher vertraute Situationen, aber keine riskanten Situationen. Du wartest auf vielleicht göttliches Eingreifen oder auf einen Petrus, der vorangeht, aber du selber machst es nicht. Ja. Ich habe ein gutes Beispiel. Einige Männer von uns in Hoffenheim, wir haben kürzlich gegrillt, wir machen das manchmal, und saßen dann abends am Lagerfeuer. Und dann haben wir über den Missionsbefehl von Jesus gesprochen. Eigentlich reden die Männer am Lagerfeuer über alles, aber nicht über solche Dinge. Aber da haben wir darüber gesprochen und haben dann festgestellt, die meisten von uns oder alle sind Feiglinge. Ja. Wenn es drauf ankommt, irgendwo im Job oder sonst irgendwo auch mal was zu sagen, dass wir an Jesus glauben, da halten wir lieber die Klappe. Da sind wir nicht so. Dann haben wir gesagt, hey, lasst uns dafür beten, ja, dass wir mehr solche Möglichkeiten haben, weil diese Welt braucht es ja, dass es Leute gibt, auch Männer, die den Mut haben zu sagen, ich glaube an Jesus, ja. Und ich bete zu Jesus, ich bete zu Gott, ja. Auch wenn man dann vielleicht ausgelacht wird, ja. Also was können wir jetzt von diesen Elfen lernen, die im Boot bleiben? Oder können wir was von ihnen lernen? Ja, schon, weil für sie war auch Gemeinschaft und Zusammenhalt wichtig. Deswegen, sie sind zusammengeblieben. Sie zeigen uns auch, dass man Vertrauen und Geduld in schwierigen Zeiten braucht, auch wenn man nicht immer aktiv handelt. Auch im sicheren Boot kann man Zeuge von Jesus Wundern sein, obwohl man nicht unmittelbar mit beteiligt ist. Ja. Aber ihr merkt schon, bei ihnen spielt Sicherheit eine große Rolle. Und im Boot bleiben heißt halt irgendwo in der Sicherheit bleiben, wenig Risiko eingehen und nicht selbst wieder Petrus erleben, wie das Wasser auch in schwierigen Situationen tragen kann, weil sie nur Beobachter sind. Und es ist ja ein himmelweiter Unterschied, ob du auf dem Spielfeld mitspielst oder nur von außen zuguckst. Ja. Von außen sieht alles leicht aus, aber wenn du mitspielst, das ist halt ein großer Unterschied. Ja. Und ich glaube, wir erleben das gerade auch in unserer Gesellschaft sehr stark. Wir alle wollen Sicherheit, sicheres Einkommen, sicheren Job, alles absichern, wenig Neues wagen, in der Komfortzone bleiben. Wir sind ein Stück weit auch bequem geworden und wir merken, international fallen wir irgendwie zurück. Ja. Das liest man jeden Tag. Und auch die Gemeinde wird, ist mein Eindruck, weniger relevant für die Gesellschaft. Ja. Nicht mehr so relevant. Schade, ja. Die Frage ist, was ist eigentlich dein Boot? Also stell dir vor, du bist hier mit mir im Boot. Hier wäre das Boot. Ich konnte leider kein Boot mitbringen, weil ich wusste nicht, ob der Platz ausreicht. Aber stell dir vor, wir sind hier im Boot. Und das Boot ist das, worauf wir unser Vertrauen setzen. Also unsere scheinbare Sicherheit. Es ist das, was das Leben so bequem macht, wenn wir uns vorstellen, dass wir es vielleicht loslassen müssen. Es ist auch vielleicht die Angst vor Ablehnung, wenn der Chef sagt, ja, dem Kunden dürfen wir nicht ganz die Wahrheit sagen, sonst kriegen wir den Auftrag nicht her. Dann bist du gefragt, nehme ich das hin oder sage ich, nein, Herr Müller, das können wir nicht machen, ja. Das geht nicht, ja. Wir dürfen nicht lügen. Es ist vielleicht auch die finanzielle Sicherheit und der Komfort, der uns davon abhält, aus dem Boot auszusteigen, ja. Also bleibt die Frage, welche Wunder erwartest du und ich von Gott, wenn wir in der Sicherheit des Bootes bleiben? Jetzt schauen wir uns den Petrus an. Übrigens, jeder, der eine lebendige Beziehung zu Jesus hat, der ist schon einmal aus dem Boot, aus der Komfortzone ausgestiegen und hat gesagt, ich glaube jetzt an Jesus, egal was die anderen über mich denken, ich glaube jetzt einfach, ja. Ich glaube, das ist wahr. Und es gilt auch für die 12 Jünger, die alles aufgegeben haben, Jesus nachgefolgt sind, weil sie mit diesem Schritt aus der Komfortzone ausgestiegen sind. Und der Petrus, der steht einfach für Initiative, für Mut im Glauben. Das ist derjenige, der den ersten Schritt wagt, während die anderen im Boot bleiben. Weil er Jesus sieht, ja. Also es ist einfach ein Symbol für das Vertrauen in Jesus. Denn vor ihm war noch nie einer auf dem Wasser gelaufen, außer Jesus. Er war der Erste, der Petrus ja. Warum waren die 12 Jünger eigentlich auf dem See? Jesus hatte sie ja dahin geschickt, das haben wir gerade gelesen. Jesus hatte sie rausgeschickt und hat gesagt, ich bete noch. Er wusste ja eigentlich, dass es einen Sturm gibt. Ja. Ihm war das klar. Trotzdem schickt er sie raus. Und dann sind sie stundenlang auf dem Wasser, vielleicht 5, 6, 7 Stunden lang. Der Sturm tobt, bis zu 4 Meter hohe Wellen. Und dann plötzlich taucht Jesus auf dem Wasser. Ja. Und dann kriegen sie Panik. Ja. 12 gestandene Männer kriegen Panik, weil sie denken, da kommt ein Gespenst. Ja. Und sie brüllen vor Angst. Ja. Jetzt würde ich euch Männer mal bitten, wir brüllen mal alle zusammen Hilfe. Ja. Ganz laut, okay? Hilfe! Ja, noch viel lauter, glaube ich. Also sie hatten Angst, ja. Und dann sagt Jesus, Jungs, keine Panik, ich bin's. Ja, keine Panik, ihr braucht keine Angst haben, ich bin's. Und Petrus sagt jetzt noch, weil bevor er aus dem Boot steigt, zu Jesus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann steig, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er wollte nochmal auch herausgefordert werden. Und dann steigt er aus und geht auf Jesus zu. Und dann merkt er plötzlich, hey, das ist ja eigentlich, was ich hier mache, ist verrückt, ist Wahnsinn, das hat noch keiner gemacht. Und er geht runter, ja, weil er einfach den Blick von Jesus auf das Wasser lenkt. Ja. Es ist eigentlich Wahnsinn, ja, was es für einen Unterschied macht, wenn ich auf Jesus gucke oder wenn ich auf die Umstände gucke. Dann bekommen wir Angst. Ja. Ich glaube, das ist hier der Knackpunkt in der ganzen Geschichte. Wenn ich auf Jesus gucke oder du, kann man die Umstände überwinden. Ja. Wenn ich auf die Umstände gucke, ja, bekommst du Angst, Panik und würdest du am liebsten weglaufen. Ja. Merkt dir was? Jedes Team, jede Gemeinde, jede Gruppe, die braucht eigentlich immer einen Petrus. Mindestens einen Petrus, ja. Wenn der fehlt, werden wir nicht herausgefordert. Ja, wir brauchen solche Typen wie Petrus, die uns herausfordern. Ja, also Leute, die mal vorausgehen und nicht lange überlegen, ja. Auch wenn die anderen sagen, das ist eine bescheuerte Idee. Nein, sie machen es, ja. Und wir brauchen, ich hoffe, ihr habt mindestens ein Petrus hier, im übertragenen Sinne, ja. Also seit Tausenden von Jahren steigen Menschen aus dem Boot und sie glauben. Und es funktioniert, ja. Wenn wir den Hebräerbrief Kapitel 11 lesen, dann werden ganz viele Zeugen aufgelistet. Dann heißt es immer, durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben haben sie das gemacht, ja. Zum Beispiel der Abraham. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Er geht einfach los, durch Glauben. Mal Hand aufs Herz, wer von uns würde das heute tun, ja? In unserer Welt. Einfach losziehen, wenn Gott dir sagt, hier, zieh los, ohne zu wissen, wohin. Der Abraham hat es gemacht, durch Glauben, ja. Was wären vielleicht praktische Beispiele für Christen, die wie Petrus aus dem Boot aussteigen? Ja, vielleicht an einer Missionsreise teilnehmen oder das Evangelium in unbekannte Gebiete raustragen, aber auch in deine Nachbarschaft, ja, zu deinen Nachbarn, im Job, beim Bäcker, wo auch immer. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland viel mehr Mut, von unserem Glauben zu reden. Wir brauchen das. Ja. Wir müssen klipp und klar sagen, ich glaube an Jesus, Punkt. Egal, ob ihr mich auslacht. Ja. weil das einfach wichtig ist, dass wir diesen Mut haben, dass wir dann auch als Gemeinden wieder relevanter werden. Es kann auch sein, dass man ja finanzielle, persönliche, zeitliche Ressourcen opfert für das Reich Gottes. Vielleicht gibt man eine hochbezahlte, sichere Karriere auf, um Pastor zu werden. Gerade hat mir meine Frau erzählt, ein bekannter Basketballer in den USA, der hat jetzt hat aufgehört, weil er Pastor werden will, ja. Obwohl er gutes Geld noch hätte verdienen können. Finde ich gut, ja, wenn jemand sagt, okay, ich mache das. Für jeden von uns ist es individuell, wie der Ruf für ihn aussieht. Aber du merkst, wenn wir krasse Aussagen machen, dann schalten wir gerne den Kopf ein und sagen, nein, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht deine Sicherheit aufgeben. Das geht einfach nicht. Ja. Das geht nicht. Aber wenn der Schöpfer dieser Welt dich ruft, so wie Abraham, Petrus und unzählige andere, dann ist die Frage, ja, folge ich, gehe ich auf Jesus zu, gehe ich in die Situation oder bleibe ich zurück? Ja. Aus dem Boot heraustreten, also Glauben zeigen, kann bedeuten, dass man sich blamiert. Zum Beispiel der Noah sah richtig dumm aus, als er mitten in der Wüste ein Schiff baute. Richtig dumm. Die israelitische Armee sah auch sehr dumm aus, blöd aus, als sie posaunenblasend 13 Mal um die Stadtmauern von Jericho zog. Oder Petrus sah dumm aus, als er aus dem Boot steigt im Sturm und auf dem Wasser läuft. Aber die Ergebnisse sprechen für sich. Der Noah wurde gerettet mit seiner Familie vor der Flut. Die Mauern von Jericho stürzten ein und Petrus lief auf dem Wasser. Aber wer eben nicht bereit ist, aus dem Wasser zu steigen, ja, der wird auch nie auf dem Wasser laufen und nie die Kraft von Jesus und seine Macht erleben. Was können wir jetzt von dem Petrus lernen? Ja, seine Bereitschaft auszusteigen zeigt, wie wichtig es ist, auf Jesus zu vertrauen, egal wie die Umstände sind. Seine Geschichte zeigt, dass wahre Wunder und tiefere Erfahrungen mit Jesus oft außerhalb der Komfortzone geschehen. Fakt ist aber auch, wer aus dem Boot aussteigt, der kann scheitern. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Denn wer nie wagt, der kann auch nicht scheitern. Theodore Roosevelt, einer der früheren US-Präsidenten, der hat es mal ganz gut beschrieben, also über den Held in der Arena geschrieben hat. Ich zitiere mal: Es ist nicht der Kritiker, der zählt, nicht derjenige, der aufzeigt, wie der Starke gestolpert ist oder wo der Taten vollbracht hat, sie hätte besser machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der wirklich in der Arena ist, dessen Gesicht verschmiert ist von Staub und Schweiß und Blut, der tapfer strebt, der irrt und immer wieder scheitert, der für eine Sache, die es wert ist, alles gibt, der im besten Fall schließlich den Triumph einer großen Leistung kennenlernt und im schlimmsten Fall scheitert, weil er Großes gewagt hat, sodass er seinen Platz niemals bei den kalten, furchtsamen Seelen hat, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Ja. Worum geht es eigentlich bei dieser Geschichte? Ja? Um zwei Dinge. Erstens um eine Liebesbeziehung zu Jesus, Petrus zu Jesus oder auch die Jünger zu Jesus und um Nachfolge, weil Jesus sagt, komm, folge mir nach. Es geht auch um die Frage, die Jesus dem Petrus nach der Auferstehung gestellt hat, wo er sagte, Petrus, hast du mich lieb? Ja, Petrus ist ihm nachgefolgt, ja. Und Petrus, der hat etwa 30 Jahre lang, war er aktiv Und dann wurde er während der Regierungszeit von dem Kaiser Nero hingerichtet. Ja. Also er ist für seinen Glauben am Ende auch gestorben. Und Jesus nachfolgen heißt einfach den Ruf hören und ihm nachfolgen. Aus dem Boot, aus der Komfortzone raus und mit Jesus auf dem Wasser gehen. So wie das schon viele tausend andere gemacht haben. Denn wir sind eigentlich dafür geboren, ja, dass wir so wie Jesus auf einer Rettungsmission unterwegs sind. Menschen, die verloren gehen. Und ich glaube, heute leben wir in einer Zeit, wo wirklich extrem viele Menschen sehr orientierungslos sind, sehr verlassen und sich hilflos fühlen. Und sie brauchen jemanden, der zu ihnen hingeht und sagt, es gibt Hoffnung. Es gibt für dich Hoffnung. Auch wenn vieles schlimm aussieht, es gibt Hoffnung, ja. Und wir sind eben dazu gerufen, so wie der Petrus auszusteigen und hinzugehen und sagen, ja, es gibt Hoffnung. Auch wenn die Situation irgendwie schwierig ist, aber es gibt Hoffnung, weil ich, Jesus, für dich gestorben bin. Deshalb zum Schluss, wenn Jesus uns ruft, dann können wir Dinge tun, die wir ohne ihn nicht tun können. Ja. Das ist das Entscheidende, ja. Wenn wir mit Jesus gehen. Und mit jeder Erfahrung mit Jesus wird unser Glaube und unsere Zuversicht größer. Deswegen meine abschließende Frage. Wo stehst du in deinem Glaubensleben und deiner Beziehung zu Jesus? So tief, dass du seine Stimme hörst und bereit bist, jedes Abenteuer und jeden Weg mit ihm zu gehen? Oder bleibst du lieber im Boot, in der Sicherheit, mit überschaubarem Risiko? Lass mich noch beten. Schließ gerne die Augen. Jesus, wir haben gerade von dir gehört, du hast den Petrus gerufen. Du rufst auf uns. Und ich frage dich und mich, ja, bist du bereit, ganze Sache mit Jesus zu machen, ihm bedingungslos zu folgen, egal wohin und egal wozu er dich ruft? Bist du bereit, ihm zu 100% zu vertrauen? Bist du bereit, aus dem Boot deiner Komfortzone zu steigen? Ja, und wenn du Ja sagst, dann ja. Ist es ein Ja vor Jesus? Jesus, danke, dass du meine Bereitschaft siehst, dir zu folgen. Meine Bereitschaft, alles zu geben und mit dir Wunder zu erleben. Auch Wunder in diesem Land. Wunder mit Menschen, die dann dir nachfolgen, dir glauben. Jesus, danke, dass du das Auge im Sturm bist. Du, ja, kennst diese Welt, du kennst dieses Land, du weißt, wo wir stehen. Du bist der Einzige, der uns wirklich helfen kann. Und wir sind gerufen, dass wir diese Botschaft weitergeben. In Jesu Namen. Amen.